Nein, mal wieder den ganzen Abend vor Netflix verbracht und dann gleich nichts geschaut, weil es schon zu spät war und man hat sich nicht entscheiden können. Das ist jetzt vorbei. Für das gibt es nämlich uns. Mein Name ist Frank Richter und...
Ich bin Tamara Cantieni.
Und zusammen sind wir...
Stream Team!
So, willkommen zu deinem neuen Lieblingspodcast, wo wir dir jede Woche, das stimmt gar nicht, alle zwei Wochen machen wir Streaming-Empfehlungen und Filmempfehlungen.
Gefühlt natürlich jede Woche, weil wir ständig vor der Glotze hocken,
so
Sachen reinpfeifen, wobei auch vor dem Laptop.
Nein, ich bin nicht. Für mich muss es der Fernseher sein.
Also wir haben wirklich Leckerbissen für euch ausgesucht, dass wir gar nicht gross Streit geben. Habe ich schon das Gefühl, ich weiss nicht, was du darüber denkst, Frank. Ganz eine neue Serie. Da hat sogar die NZZ, die Adlige unter den Zeitungen, ein grosses Loblied verpasst. Neu in der Schweiz, ganz neu. Hunting Wives, die Jägerinnen, das schauen wir zusammen an. The Gentleman.
Ein Vorschlag von dir, Guy Ritchie.
Grossartig, Guy Ritchie, The Re und Formel 1. Ganz rassig wird es noch gegen Ende, geben wir ein bisschen Speed.
Genau. Und Hunting Wives, das kann ich direkt mal zusammenfassen. Ich würde sagen, das ist im Grunde genommen Desperate Housewives of Speed. Also in dieser Serie, da wird geschnackselt, da wird hier und her geschossen, da werden Drogen konsumiert. Es ist der Wahnsinn. Es gibt einen Plot, und zwar Sophie O'Neill, die zügelt mit ihrer Familie von Chicago nach Texas, um dort so ein ruhiges Leben zu führen. Und dann geratet sie relativ schnell im Bann von einer glamourösen Clique. Reiche Frauen, im Grunde genommen, die Frauen sind so wie Sex and the City, aber halt mit Pickup-Trucks und Knarren am
Ja, es ist wirklich näher bei Desperate Housewives.
Genau, und sie verfällt der verführerischen Margot, wo eigentlich die Clique anführt, und die reißt sie ins Elend, kann man so sagen, oder?
Ja, also... Ja, schön, hast du schön auf den Punkt gebracht, ohne zu viel zu spoilern. Wobei, ich glaube, wenn man anfängt mit dieser Serie, dann will man einfach alles sehen. Ich bin so begeistert, weil es geht endlich mal um Frauen. Also wirklich, die Männer haben Nebenrollen, ausschließlich. Es ist ein Frauenklicken, es sind Frauenthemen auch. Der, wo man verliebt ist, gibt es nicht. Der heisse Klempner so bei Desperate Housewives oder weißt du, der Mr. Big.
Das sind jetzt minderjährige so, Teenager.
Aber wenn wir den Mann haben, dann werden wir glücklich. Das ist einfach gekillt.
Also, ich habe das nicht angefangen zu schauen im TGV auf dem Weg nach Dijon, und innerhalb der ersten drei Minuten siehst du ja schon mal Brüste in der Kamera und ein Kleid, das am Boden wandert, und es war mir so unangenehm gewesen, weil hinten noch irgendwie Leute durchgelaufen sind am Gepäck einlagern. Also es ist keine Serie, die man irgendwie sollte im ÖV schauen sollte, aber sie ist gigantisch. Es ist wirklich, es ist Drama pur, ein bisschen trashig, aber die Hauptfigur, die Margot, die ist so faszinierend.
Es ist ein Derb, das habe ich, und ich habe es gern. Es ist keine Elegantin, es ist wirklich so derb. Es ist zwar elegant, die Leute sind reich, es ist natürlich auch so ein bisschen das Amis halt, oder?
Ja.
In Texas.
Alle brutal Republikaner, konservativ.
Die Ecke von der Staaten.
Genau. Es wird noch bettet vor und nach dem Sex. Und sie haben alle zwei Gesichter, oder? Vorne durch sind die glückliche Hausfrau, die Frau vom Pastor oder so. Und hinten durch da wie geschnackselt mit Minderjährigen. Es wird...
Aber es geht nicht nur einfach um den Sex allein. Mir gefällt auch, dass die Frauen dann untereinander sich auch verlieben. Das ist wirklich so crazy. Es ist endlich mal, ich muss wirklich sagen, endlich mal eine Frauenserie, wo es wirklich um Frauen geht. Es ist nicht der Liebhaber der Grosse, weil sie sind Liebhaberinnen untereinander. Es gibt Mord, Totschlag, Verteidigen. Also ganz grosses Kino. Ich bin extrem Fan von der Hunting Wives. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die ganze Staffel durchzusuchten.
Nein.
Aber ich bin sehr weit und ich kann es kaum erwarten, um weiterzuschauen. Und ich möchte es nicht mit meinem Mann schauen. Und ich möchte es wirklich allein schauen. Ich möchte es ganz allein schauen.
Dein Mann wird es wahrscheinlich auch allein schauen. Das sage ich dir an dieser Stelle, weil es wieder doch die eine oder andere lesbische Szene einblendet. Und was ich im Fall auch so cool gefunden habe, die Hauptdarstellerin ist ja eine Schwedin und du merkst es kein bisschen. Also wie die hat so einen krassen texanischen Akzent. Ich habe gedacht, die ist sicher aus dem Eck. Nein, ist eine Schwedin.
Und sie hat so eine der Baby, die 0815 amerikanische Gesichts- und Körpermerkmale, die hat etwas dran, ist aber überhaupt nicht mollig, ist eine ganz schlanke Frau, aber die hat so einen anderen Körperbau. Toll, die hat ja vor zwei Jahren den ESC moderiert.
Das ist mir nicht bewusst.
Eine komplett andere Frau, die hat mir gar nicht gefallen als Moderatorin.
So ein mit Kleidern habe ich sie gar nicht erkannt.
Ja. Förige, einfach, keine Erscheinung. Und in dem Film ist die so eine Wucht. Also sie spielt ergo offensichtlich auch recht gut. Weil, wie gesagt, kann aber auch sein, dass die Grösse von dem ESC sie erschlagen hat. Haben ja oft Schauspielerinnen und Schauspieler Mühe, wenn sie eine Figur haben und eine Rolle, dann können sie total aufgehen. Und kaum sind sie sich selber vor einem Millionenpublikum, kommt es ein bisschen Schiss über. Also,
ich finde sie beides extrem gut gemacht und ich habe nicht gemerkt, dass es die gleiche Frau ist, weil sie so wandelbar ist. Absolut nicht. Also sowohl, ich glaube, die trägt eine Perücke in dieser Show.
Ich glaube auch, dass sie eine Perücke trägt.
Aber trotzdem hat sie nicht erkannt.
Hört also, mal auf, wie man redet, die Perücke, wenn sie nötig ist.
Sieht gut aus.
Man sieht Perücke. Oder nicht, ich habe wirklich, stimmt, dass du das jetzt einführst. Ich habe viele, viele Minuten verbracht mit dem Draufstarren, ob ich irgendeinen Haaransatz gesehen habe. Mhm. Ich glaube, es ist eine Perücke.
Darfst du nie was schauen mit dem John Travolta. Anyway, wir schauen.
Es irritiert mich auch im höchsten Mass.
Lass uns aufs Review kommen. Wie viel Sterne gibst du dieser Serie von 5?
5.
Was?
Blank.
So gut?
Recht geil. Ist etwas vom Besseren, was ich gesehen habe.
Okay. Also ich finde, das Drama ist sensationell, schauspielerisch, mega gute Leistung. Auch so das Texas mitzuerleben, wie das dort aussieht. Ich bin nie in Texas gewesen, aber so die Figur von Amerikanerinnen und Amerikanern, die ist mir so oft begegnet in Amerika.
Gut, sie ist wahrscheinlich schon auch sehr klischiert. Also ich finde es schon
ein bisschen überzeichnet. Genau so Leute, mit so Leuten habe ich den 4. Juli verbracht und Feuerwerk geschaut. Also die Menschen gibt es. Also ich gebe 4 von 5, nein, machen wir 4,5. Es ist wirklich gut, 4,5. Kann man finden auf Blue Play, wenn man das will schauen.
Exklusiv, gell?
Exklusiv zur Zeit, genau. Und jetzt kommen wir zu was, das hat Tamara empfohlen. Und du liebst die Serie.
Oh mein Gott, The Gentleman. Serie, ich kann nicht sagen Film, eine Serie von Guy Ritchie, die ich sowieso auch als Regisseur und Filmemacher einfach fantastisch finde. Der Plot ist simpel erzählt, eine reiche, adlige Familie. Der Vater stirbt leider. Zurück hat er einen chaotischen Haufen von Kindern, 2 Söhne und eine Tochter. Ein Katastrophensohn, der andere, der gute Sohn in Anführungszeichen, ist ins Militär gezogen, wo der Vater stirbt, der Duke. Zur Testamentseröffnung kommen alle auf das Gut. Und auch Überraschung, das Spoiler nicht zu viel, das sind die ersten paar Minuten, nicht der Sohn, der schon die ganze Zeit daheim auf dem Gut ist, erbt, sondern der abtrünnige Sohn. Der wird wieder zurückgeholt und als Duke eingesetzt. Und nur schon die Anfangsszene, der flippt den anderen Sohn so aus, dass er nicht
zu Erbe aber das Testament eröffnet wird.
Ich habe Tränen gelacht. Ja, ich habe zur Auffrischung noch einmal in die erste Folge hineingeschaut. Ich habe wirklich laut Tränen gelacht. Die Ausflippszene geht über Minuten. Es ist so lustig.
Ein elementarer Plotteil muss man noch verraten.
Nein, ich bin noch nicht fertig.
Ach, Entschuldigung.
Ich bin abgeschweift. Ja, und dann stellt sich irgendwie raus, weil der neue Duke dann die Geschäfte wieder übernimmt, merkt, das ganze Geld ist reingekommen, weil der Vater das irgendwie illegal an irgendwelche Drogendealer untergeschoben hat. Die haben dann dort in aller Ruhe Hanf angebaut.
Sie haben eine riesige Drogenplantage unterirdisch.
Der wird dann reingezogen in die kriminellen Geschäfte mit seinem ebenso kriminellen und gestörten Bruder und verliebt sich in die Drogenfrau und muss irgendwie Geld beschaffen, damit seinem Bruder nicht die Finger abgehackt werden. Und das ist ultra lustig und ultra schlimm und es ist einfach
nur... Es ist halt klassisch Guy Ritchie, oder? Also sehr vom Style her erkennt man es gerade. Es hat extrem schnelle, lustige Dialoge. Es hat auch so, das macht er häufig bei seinen Filmen, so die Einblenden. Weißt du, hast so Grafiken auf den Bildern drauf, zum Beispiel die chemische Formel für Crystal Meth und so. Das ist alles.
Also, falls ihr das jemals wollen lernen,
bei falls den Gentlemen. Falls ihr es nachbauen wollt, genau.
Einfach wahnsinnig lustig. Ich kann so lachen. Also,
hast du den Film auch gesehen? Weil es basiert ja auf einem Film. Es gibt einen Film, The Gentleman, und die Serie spielt quasi im gleichen Universum, aber mit anderen Figuren.
Nein, den Film habe ich nicht gesehen. Der Plot ist eins, den finde ich schon auch lustig, dass die Adligen quasi oder eben so Leute, die nach außen so ehrenwert scheinen, dann im Hintergrund so Zeug am Laufen haben. Aber der englische Humor, das ist das, was mich so abholt an dieser Serie. Ich kann so viel lachen. Wie gesagt, wir kennen das alle, Testamentseröffnung, jemand ist enttäuscht, grummelt so vor sich an, macht Fust im Sack oder sagt noch, nein, das ist nicht in Ordnung und dann ist es fertig. Aber der andere rastet 5 Minuten lang aus. Und das ist einfach... Das Überzeichnete und so Heftige und Derbe auch wieder in diesem Film ist wahnsinnig lustig.
Ich finde auch die Locations mega cool, was sie das gefilmt haben. Und ich habe online gesehen, das sind richtige Adelshäuser, was das sind, filmen. Auch quasi das ganze Interieur, das ist schon so dort gewesen. Sie sind immer perfekt gekleidet. Also wirklich im Anzug oder was auch immer, es sieht immer, außer in der ersten Folge trägt der Bruder die ganze Zeit so ein Hühnerkostüm, aber nachher ist es wirklich modisch extrem gut.
Und auch das ist wirklich England. Also du bist in Amerika gewesen, 4th of July, ich bin durch Cotswolds gefahren, dort in die Gegend und es hat ein so ein Schloss nach dem anderen, wo du kannst anschauen kannst und alles ist, die Möbel sind dort, es wohnen zum Teil einfach immer noch Leute in diesen Schlössern. Das ist sensationell. Also,
man braucht 2 Atomkraftwerke, um sie beheizen. Also es sieht so aus, als würdest du jeden Ecke durchziehen.
Ja, wahrscheinlich. ist das genauso. Und es hat immer so etwas Gruseliges auch, weißt du, auf denen, obwohl ich nicht so Grusel-Fan bin, muss ich
und
also sagen.
Ich muss, der Hauptdarsteller, also erstens mal, sehr, sehr angenehm fürs Auge, der Theo James. Mhm. Und ich habe das einfach geschaut und ich habe gedacht, der Typ müsste der nächste James Bond werden. Der hat für mich, es gibt in der zweiten Folge so eine Szene, wo er im Tuxedo rumläuft, also so ein Anzug mit Flügen. Und ich habe gedacht, der wäre der perfekte James Bond. Und dann habe ich geschaut, der ist mal im Gespräch
gewesen,
aber leider zu alt, weil er ist jetzt auch schon Ü40 und sie wollen jemanden ganz jung. Aber Frechheit. Der wäre es meiner Meinung nach gewesen. Und weißt du, das habe ich auch noch herausgefunden? Der macht Werbung für ein Parfüm. Nämlich, Achtung, ich habe es mal aufgeschrieben, Dolce & Gabbana irgendwas. Ich weiß nicht, wie es heisst, aber ich habe es mir jetzt mal bestellt, damit ich es mir auch auf meinen nackten Oberkörper sprayen
und heisst es nicht. Und auch drum von mir einfach 5 Sterne, fertig. So,
so schnell?
5 Sterne, zack, bumm. Sensationell, lobt für mich kein Wunsch offen, ich liebe es.
Ich hätte auch gesagt 5. Yeah. Aber wirklich, es ist, Guy Ritchie hat eigentlich noch nie einen Flop. Ja, mal vielleicht seine Ehe mit der Madonna, aber ansonsten muss ich sagen, der liefert seit Jahren
an. Sie haben einen tollen Sohn zusammen, ist schon kein Flop, weißt du. Okay. Solche Sachen. Sie haben nicht überall Beziehungen gemacht zum Hebel.
Aber ist es dir nicht zu blutig, teilweise?
Nein.
Weil
nein.
Es spritzt ja schon so ein bisschen Hirnmasse mal an ein Gemälde oder so.
Aber es ist halt so der britische Quentin Tarantino. Also es gehört zum Humor. Also immer wenn es so überzogen ist, weiss man auch. Also ja. Wo läuft übrigens der Gentleman?
Der Gentleman läuft auf Netflix. Und nein, ich habe das angesprochen, das ist jetzt meine versuchte Überleitung zum Thema Horror, weil ich weiss, mit Horror kannst du ja nicht anfangen.
Darum wollte ich aber unbedingt noch die Streaming-Plattform bekannt geben. Nein, wirklich, es ist mir ein Rätsel, wie Leute sich freiwillig vor die Kiste hocken und all die blöden Hormone in ihrem Körper erzeugen, die Stress machen, Angst machen.
Aber wie ist das bei dir? Weißt, hast du mal einen Horrorfilm geschaut und der ist dir so eingefahren und nachher hast du mit dem Genre abgeschlossen? Oder?
Ich weiss es.
Wo kommt der Hass her?
Der Hass, ich weiss es im Fall nicht, wo ich liege. Heute musst du lachen, der Tanz der Vampire.
Ja.
Der Urklassiker.
Den habe ich mal gesehen,
völlig
eingeschlafen.
Albern ist. Aber ich habe das nicht dürfen schauen und habe mit 5, ich weiss nicht, durch die Tür, weißt du, die Stube hätte man früher noch können, mit zutun. Das war ein spezielles, separates Zimmer. Habe ich reingeblinzelt und das einfach zugeschaut, wie die Frau in dem Bad hockt ein Vampir, kommt dem der Schneeflocken von oben. Aber es hat gelangt. Ein dramatisches Erlebnis. Ich war jahrelang überzogen. Es gibt Vampir. Das ist ein lustiger Film. Eigentlich wäre das heute eine Komödie. Vielleicht ist das dramatisierend. Aber grundsätzlich halte ich einfach, ich würde gerne schöne Gefühle in mir erzeugen. Ich kann es gerne, wenn ich lachen kann.
Nein,
nicht, wenn ich
brauche, Angst habe. Also, kennst du Wes Craven? Das ist der Regisseur von Scream. Und der hat mal gesagt...
Natürlich kann ich den nicht.
Der hat mal gesagt, ein Horrorfilm ist wie eine Art Bootcamp für die Seele. Also man muss 90 Minuten die Seele herausfordern, um nachher mit einem brutalen Alltag besser zurechtzukommen. Und genau das ist es.
Ich Resilienz.
Ich kann mich gruseln und bin nachher gewappnet für den Alltag. Und ich habe meinen ersten Horrorfilm, obwohl ich weiß nicht, ob das als Horror zählt, Schweigen der Lämmer, würdest du sagen, ist Horror? Das hat mein Pfadileiter mit uns geschaut, wo wir 9 waren.
Nein,
ja. Ist
nicht die Knast gekommen nachher?
Nein. Ja, das ist noch so, sind noch Zeiten gewesen, wo, ja, natürlich, aber die Kinder haben nichts daheim erzählt. Und der ist mir damals eingefahren und nachher bin ich zurückgekommen zum Horror in der Pubertät und zwar Scream. Scream-Reihe finde ich sensationell. Jeder Film ist ein Highlight. Sie werden immer besser. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, 7 Teile oder so. Und ich habe Scream gesuchtet und habe dann einmal Kollegen eingeladen. Ich habe das Video gehabt, mir das immer wieder geschaut. Zeitlang habe ich das Telefon nicht mehr abgenommen, weil ich mich so geruselt habe.
Aber was ist es denn? Weißt du, die Story kann es ja nicht sein. Die Story ist ja so doof.
Doch, also
ich wollte ja Geschichten an mir erfahren.
Ja, aber Scream hast du immer, also erstmal hast du die ganzen Stereotypen, Charaktere und es hat ja ganz viel Witz auf der Meta-Ebene. Also sie wissen ja, dass sie in einem Film sind, teilweise sogar. Also es ist wirklich sehr absurd. Und,
es
ist blutig, du musst rätseln, wer der Mörder ist. Und damals ist in den frühen 2000er ist einfach so eine Welle gewesen an Teenie-Slasher. Und
ja,
ich habe
genau
voll von denen profitiert. Ich habe die alle geschaut.
Ich kenne die schon auch, ich finde die einfach doof. Also weißt du, dann grusle ich mich nicht einmal mehr, weil es ist ja dann überzogen.
Gut, dass du das sagst. Ich habe dir nämlich jetzt Horrorfilm rausgeschrieben zum Einsteigen. Ich habe extra 2 dabei, weil ich weiss, du bist ja jetzt zum Beispiel, Achtung, der da wäre was für dich. Last Night in Soho. Das ist ein Horrorfilm, wo sie zurückreist in der Zeit ins London von den 60er Jahren. Sehr viel Mode und so. Viele Albträume, die sie hat. Aber es ist nicht ultra gruselig. Get Out wäre noch einer. Das ist ein Horror mit Sozialkritik, wo einer eine dunkelhäutige, weiße Freundin hat und sie lässt ihn ein zu den Eltern übers Wochenende und er stellt fest, alle Bediensteten sind schwarz. Ein bisschen creepy. Und Get Out. Ja, was? Das habe ich gerade gesagt. Happy Day. Happy Death Day. Das wäre noch eine
für dich. Also, die Kolle noch. Happy Day.
Happy Death Day.
Zum Gruseln. Okay, ich danke, dass du dir Mühe gemacht hast. Gerne. Aber freiwillig, wenn wir nicht das irgendwie hier besprechen, mache ich das nach wie vor nicht. Weil, nochmal, ich habe schon auch ein Ziel, wenn ich etwas schauen. Ihr werdet, wenn es von mir kommt, Empfehlungen haben, die mir Freude machen, die mich zum Lachen bringen. Ich habe die Erwartung an den Film, schon, dass er mich auch beschäftigt. Es muss nicht immer nur lustig sein, aber da habe ich eine Geschichte mit bekommen. Das Ziel einfach, dass ich mich schlecht fühle, muss Angst haben, das finde ich einfach
nicht. Moment, du hast doch das letzte Mal so einen Reality-Trash empfohlen. Von dem
her, ja, es gut. Ist nicht... es ist sehr nah beieinander. Also ja, und das ist Psychothriller, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe kein Problem mit Blut oder so. Dass ich kann das schon abstrahieren. Eben wie jetzt der Gentleman, wenn ich ganz so blutig ist, obwohl halt mal ein bisschen blöd kommen. Oder Game of Thrones, wo auch viele Körperteile fliegen. Das kann ich schon ab. Aber die Geschichte dahinter interessiert mich.
Okay. Aber wie hätte dich denn Geschichte interessiert beim Formel-1-Film mit dem Brad Pitt?
F1.
Ja, also, soll ich sagen, um was es geht? Weil, also ganz ehrlich, es ist natürlich das klassische Sportler-Underdog-Drama, oder? Mhm. Also es geht um einen abgehalfterten Rennfahrer, der Brad Pitt heißt im Film Sonny Hayes. Ich überhaupt, er spielt sich praktisch selber, also ich weiß jetzt nicht, schauspielerisch hat er sich kein Bein ausreißen. Und es ist ein Film, wo er in den 90er hat er mal Erfolg gehabt als Rennfahrer, dann einen Unfall, gibt seine Karriere auf und fährt jetzt so trümmelige Rennen als Ersatzfahrer, Go-Kart, genau. Und dann bietet ihm ein Rennstallbesitzer an, nochmal zurückzukommen und nochmal quasi den letzten Raum abzukassieren vor der Pensionierung. Plus, minus.
Ja, etwa so. Ist ja völlig Banane. Der Brad Pitt kommt und fährt Auto. Und ich meine, ich mag mich erinnern, auf der Hardbrook hier in Zürich hat es ein riesengroßes Plakat gegeben. Der Brad Pitt mit dem Helm unter dem Arm.
Ja.
Und ich habe gewusst, ich muss das schauen. Ich oute mich jetzt als absolutes Fangirl. Mhm. Es ist mir egal, ob der Brad Pitt ein Farmer spielt, ob er ein Tamagotchi spielt oder ein Formel-1-Rennfahrer oder ein Mörder oder ein Polizist. Ich gehe alles schauen, was der Brad Pitt spielt.
Er ist einfach... Und muss man auch sagen, in dem Film ist er, glaube ich, 62 oder so.
Oh mein Gott.
Aber man sieht es nicht.
Er sieht also, unheimlich gut aus.
Es gibt viele Szenen, wo er oben ohne irgendwie in ein Eisbad einsteigt. Mhm. So habe ich nicht mal mit 25 ausgesehen. Also es ist frustrierend, wie gut dass er aussieht.
Nein, motivierend. Ist motivierend das so? Alle.
Ich bin mit einem gemeinsamen Bekannten schauen, Philipp Clemens. Den kennst du, oder? Ja. Und der hat mal Glanz und Gloria produziert. Und immer, wenn der Philipp gesehen hat, wie der Brad Pitt oben ohne irgendwo reinsteigt, hat er gesagt, die dumme Sau. Er ist so durchtrainiert.
Ja. Er sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Mhm. Ich finde aber auch, er ist immer manchmal fast ein Nachteil, wenn jemand so gut aussehend ist. Man sagt, ja, er sieht einfach gut aus. Und ich jetzt als Fangirl find auch primär, er sieht gut aus. Aber nicht nur primär, gerade auf gleicher Höhe. Glaube ich ihm all die Rollen. Ich glaube ihm Seven, ich glaube ihm der Formel 1-Fahrer. Ich glaube ihm einfach alles.
Ja, und er ist ja auch wirklich Auto gefahren. Ich habe das nachgeschaut. Also, die haben das noch. Die haben ja im Film siehst du ganz viel Formel 1 Rennen und das sind richtige Rennen, die sie gefilmt haben. Und dann, bei diesen Rennen gibt es immer Unterbrüche, die sind zwischen 5 und 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten hat das Filmteam dürfen auf die Piste mit dem Brad Pitt und dem anderen Hauptdarsteller und die dürfen quasi schnell Runden fahren, um das zu filmen. Und dann haben sie wieder weg müssen, weil das richtige Rennen weitergegangen ist. Und darum muss es mega krampf gewesen sein, das zu filmen.
Warum hat er das viel produziert? Weißt du, Brad Pitt als so ein Bub, der sicher einfach Auto fahren ums Verrecken. Mhm. Das kann ich mir gerade vorstellen, dass der irgendwie scheiß Freude hatte am Fahren.
Und natürlich Stunts hat er nicht gefahren, das machen andere Leute. Also er fährt selber, wenn er allein fährt. Er ist natürlich nie mit einem anderen Auto in der Nähe, weil wenn du einen Unfall hast mit 300 km/h, unschön. Mhm. Und dann hat man anscheinend die Rennen abgefilmt und hat dann nachher ihre Autos, das von Brad Pitt und seinem Teamkollegen, wo ich jetzt leider nicht weiss, wie er heißt, die hat man dann projiziert auf die Autos, die wirklich beim Formel-1-Rennen gefahren sind. Also man hat einfach das Red Bull-Auto umgefärbt ins Brad Pitt-Auto.
Ja, und also berühmte Rennfahrer spielen auch in dem Film mit.
Lewis Hamilton.
Ja, genau. Also sehr, sehr cool. Und ich schaue es wegen Brad Pitt, gebe ich unumwunden zu, wegen ihm werde ich das schauen. Was ich aber cool finde, ist, dass mir der ganze Rennsport ein bisschen näher gebracht wurde.
Wir lernen noch was,
gell? Es war wirklich faszinierend gewesen. Also ich mag mich erinnern, dass die Zeit früher, als man das so gemacht hat, habe ich im Radio auch noch Formel 1 Nachmittag begleitet, moderativ.
Ja.
Da bin ich wirklich auch noch so drin gewesen. Da habe ich noch gewusst, wer ist wo, wie sieht die Saison aus, für welches Rennteam und so. Aber so ein bisschen hinter den Kulissen, wie ein Team, also ich dachte,
wahnsinnig viele
Leute. Das Auto dreht ganz viele Ründchen und das schnellste Auto hat dann gewonnen. Und die Taktik, ah, jetzt regnet, jetzt gehen wir jetzt in die Box, gehen wir später. Das ist ja brillant, oder? Wenn das ganze Team überlegt, wie kann man nicht nur einfach vom Fahrer allein, sondern wir als Team taktisch, was können wir machen, um die Nase vorne zu
behalten. Und die Formel 1 hat mich im Fall nie interessiert. Meine damaligen WG-Mitbewohner haben das immer geschaut am Sonntag, sogar das Qualifying und so. Und das hat mich null interessiert. Aber bei dem Film, also ich bin mit null Interesse reingegangen und ich bin ihn zweimal schauen, weil er mich so gut unterhalten hat.
Ehrenwort.
Du hast teilweise das Gefühl, du fährst mit. Also ich bin dann im IMAX schauen und es gibt dann so Szenen, wo der Bildschirm geteilt ist. Oben hast du quasi die Perspektive vom Fahrer und unten irgendeine andere. Das ist so gut. Auch der Soundtrack von Hans Zimmer, das habe ich mir jetzt abgeladen als mein Wecker für am Morgen. Also es ist so gut.
Also ich kann mir nichts vorstellen. Mich hat er ehrlich gesagt wirklich nur wegen Brad Pitt eingeladen. Mhm. Aber ansonsten, weil du hast den Plot also gut zusammengefasst, oder? Das Comeback von einem alternden Rennfahrpilot, der mal gut war und sein Comeback dann halt schafft. Okay, schnell zusammengefasst, was soll da dran lässig sein? Es ist ein lässiger Film, man bleibt auf Nadeln. Es gibt für mich ein bisschen Abzug, was ich finde, und das, obwohl, entschuldige, verzeih mir, Brad, obwohl ich ihn liebe, ich hätte den anders besetzt. Er wäre dann wahrscheinlich zu einem Erfolg geworden.
Ist er dir zu alt? Oder?
Nein, um Gottes Willen. Gar nicht. Ich finde ihn super sexy, es geht mir nicht um das. Ich glaube, der Typ wäre mehr so der, weißt du, Clint Eastwood-mäßig oder Kevin Costner, also die Lonely Wolves.
Clint Eastwood
Wolves,
ist leider 93, ich weiß nicht, ob man noch eines vom Leistung gesetzt.
Also damals in seinen Film, so der Lonely Wolf, oder
ja.
Der Mann, der ein bisschen asozial ist, der in sich gekehrt ist, der super leistet, aber sonst ein bisschen gestört ist. Mhm. Und das ist der Brad Pitt alles nicht.
Nein.
Und er spielt es gut, es ist nicht spielerisch, weil er halt viel zu gut ausgesetzt, um so ein bisschen kauzig zu sein. Männer, die so gut ausgesehen haben, ein bisschen gut. Und das meine ich ein bisschen, ich hätte ihn anders besetzt, ich hätte ein bisschen einen schrulligeren Typ genommen als der Brad Pitt.
Was ich dann noch auf dem Zettel habe, im Sommer war ja quasi das grosse Kinoduell gewesen, Brad Pitt versus Tom Cruise, weil der Tom Cruise ist mit Mission Impossible unterwegs und der Brad Pitt mit F1. Und der Brad Pitt gewinnt in allen Belangen. Er sieht besser aus wie der Tom, er spielt besser, der Film ist besser.
Ja, also Top Gun damals ist natürlich schon auch.
Nein, Top Gun ist super, aber Mission Impossible, jetzt der neueste, kann nicht mitheben mit Formel 1. Deine Wertung bitte.
Ich ziehe es nur ab, wirklich wegen der Besetzung. Mhm. Ich finde, sorry, mein Herz blutet, ich glaube, er hätte nochmal einen Draht gewinnen können, aber wir hätten nichts gesehen. Darum 4,75.
Oh, schau jetzt.
Sehr, sehr hoch. Ich kann wirklich empfehlen, dass ich als Frau, die nichts kann von Formel 1 und solchen Sachen, wirklich kann den empfehlen.
Okay, also ich muss sagen, wenn man es jetzt aus einer künstlerischen Perspektive anschaut, die Figuren sind alle extrem zweidimensional, es gibt keine Weiterentwicklung, aber es ist egal, es ist perfektes Popcorn-Kino, ich will es genau so sehen, es ist für mich der perfekte Film, 5 Sterne.
Wow.
Yes.
Kann man den schon streamen, oder?
Den kann man schon streamen, und zwar bei Blue Video kann man den auch kaufen, und es gibt sogar, magst du dich erinnern, es gibt eine Duschszene mit dem Brad Pitt. Er unterhält sich mit jemandem.
Ah nein, das habe ich vergessen. Sag mir es nochmal.
Weißt du, das ist das Lustige? Der Javier Bardem hat darauf bestanden, dass man bei den Duschtüren weiter uhr die Milchglasscheibe weiter uhr zieht, dass man nur sein Gesicht sieht, weil er gesagt hat, es lässt niemand auf den Dialog, wenn man dem Brad Pitt beim Duschen zuschaut.
Muss schnell, wie haben wir können Javier Bardem nicht schnell erwähnen? Also
das sind zwei
strunzgeile Herren. Was ich wirklich cool finde, dass Männer, die so nicht 30 sind, apropos eben zahlt oder nicht zahlt, weil James Bond, sondern Männer, die nicht mehr 30 sind, einfach so tolle Gentlemen, auch sexy sind und cool sind. Super, super cool, die beiden. Nur schon die zwei im Duett. Fantastisch.
Willst du noch mal korrigieren, deine 4,75?
Wenn ich vorher denke, Gentleman und Hunting Wives, und ich jetzt das zweite Mal schauen. Ich habe gesehen, ich habe super gefunden, das zweite Mal wie du. So gehe ich es dann doch nicht. Darum 4,75.
Okay. Dann. Zum Schluss haben wir immer noch Spiele.
Yes, ich anfangen?
Ja, du darfst.
Weißt du, natürlich. Was du vorhin gesagt hast, Popcorn-Kinos, nehme ich gerade als Anlass.
Man muss vielleicht schnell erklären, wie das Spiel funktioniert.
Ah ja. Fakt oder Fake, vor lauter Begeisterung hat es mich mitgetragen. Wir stellen einander Fragen.
Ja.
Und du findest heraus, ob das, was ich sage, wahr ist oder nicht.
So geht's. Fake oder Fakt?
Ich finde heraus, was du. Ob du lügst oder nicht, ob es Fake ist oder Fakt. Meine erste Aussage ist, lieber Frank, wenn wir beim Popcorn sind, Popcorn ist erst seit den 50er Jahren populär. Popcorn-pulär. Weil vorher hat es als vulgär gegolten, billig und vulgär, so etwas im Kino zu essen. Erst so ab 1950 ist das als Snack eingeführt worden.
Hat man das eingeführt? Zuerst mal in der Oper getestet, wie es so ankommt bei den Leuten.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, das braucht es im Kino.
Ja.
Das kann durchaus möglich sein. Ich sage mal ja.
Das ist jetzt gemein. Das stimmt nicht. Das ist ab 30er.
Oh no! 30er, okay, also weißt, Stummfilmzeit. Ich mach mal einen Score, Tamara 1.
Ist auch noch absurd. In der Stummfilmzeit, wo du gehört hast, steht jetzt als laut und vulgär geholt. Aber wo dann der Ton kommst, in den 30er Jahren hat man angefangen, Popcorn verteilen. Also, das war ein fieser Punkt gewesen. Du hast fast recht gehabt.
Okay, also, da kommt einer für dich. Wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit. Der Hollywood-Schriftzug war ursprünglich mal länger gewesen, weil bis 1949 ist dort Hollywoodland gestanden. Und erst ab 1949 hat man es umgeändert auf Hollywood.
Und von dem kommt das La La Land. Das klingt plausibel, weißt du, der Film La La Land, das Land, würde ich sagen, das würde ich jetzt aus dem Buch raus, ich weiss es im Fall nicht, ich rate und sage, ja, das stimmt.
Das stimmt tatsächlich. Und zwar ist das eine Werbung, eigentlich die Buchstaben sind eine Werbetafel für ein Immobilienareal namens Hollywoodland.
So gut.
Genau.
Also ich glaube, von dem kommt tatsächlich jetzt, wenn wir darüber reden, der Film La La Land, oder?
Ja, möglich. Oh, gut. Aber jetzt steht das nicht für L.A.? Man nennt doch L.A. Egal.
Jetzt sind wir auf jeden Fall beim nächsten. Also, die grünen Zeichen, kennst du den grünen Zeichencode bei der Matrix?
Ja.
Das legendäre Bild, oder?
Da weiss ich schon, was kommt. Bitte, sag mir jetzt, dass das von einer Sushi-Karte ist.
Nein.
Nein? Japanisches Restaurant, irgendwie so. Das ist ein Menü.
Ja, ist das stimmt? Was soll ich schon sagen, bevor ich...
Also, du musst noch ausformulieren, aber das, ich kenne das.
Menükarte.
Ja.
Meh, es ist ein Rezept.
Ah.
Sorry, da müssen wir genau bleiben.
Das sind
die grossen.
Also, für was ist es ein Sushi-Rezept?
Sushi-Rezept. Es ist keine Menükarte, sondern ein Sushi-Rezept.
Für was? Fugu?
Ja, keine Ahnung. Ich kann die Japanisch nicht, ich kann sie dann ziffern. Okay. Aber kein Punkt für dich, mein lieber Frank.
Fugu.
Ich mache es dir ein bisschen schwierig.
Okay, Achtung. Der Al Pacino hat bei Pretty Woman mit der Julia Roberts zusammen vorgesprochen und hat dann aber die Rolle gleich nicht wählen.
Als Pretty Woman, oder was?
Nein, natürlich als der Love Interest. Richard Gere heisst ja der, was bekommt. Ich weiß gar nicht, wie er heisst. Im Film.
Um Gottes Willen.
Hans-Peter.
Der Hampi.
Der Hampi, ja.
Das mit dem Al Pacino stimmt nicht.
Das stimmt tatsächlich.
Ist wahr?
Ja, er hat die Rolle dann gleich nicht wählen. Und dann hat er sie, weißt du, wem angeboten? An Burt Reynolds. Und der Burt Reynolds hat auch abgelehnt und er ist später mal in einer Talkshow gefragt worden, wieso. Und dann hat er gesagt, because I was an idiot.
Das ist die einzige mögliche Antwort.
Genau.
So, der Pacino wird sich das Leben lang ein Viertel beißen. Star Wars ist ein Begriff für dich.
Ja, bei mir ab, Scotty.
Yoda gekannt hast du ihn.
Ja, okay. Nein, ich weiß.
Yoda ist
Star
Begriff.
Trek und Star Wars.
Yoda,
ja, das ist das kleine Ding. Ja.
Dem sein ursprünglicher Name hätte sollen. Die Drehbuchautorin hat ihm den Namen Buffy gegeben. Im Banner der Dämonen. Nein, Buffy, wer der ursprüngliche Name gegeben hat, haben sie es geändert und ja, haben Yoda genommen. Stimmt das?
Das klingt plausibel.
Stimmt.
Oh, sehr gut.
Gar nicht weiter diskutieren, ja.
Sehr gut. Schau, jetzt der Letzte entscheidet alles.
Okay, okay.
Der erste Film, der je im Weißen Haus gezeigt wurde, ist 1942 der Streifen gewesen, Kampf um Galaktika, weil die First Lady Eleanor Roosevelt mit dem Regisseur befreundet war. Das
stimmt nicht.
Warum nicht?
Weil du zwei Fragen schon gestellt hast, die richtig sind, also ist die falsch.
So müde. Es ist der erste Film 1942 war «Die Geburt einer Nation». Okay. Ich weiss nicht, was es ist, aber es tut noch ein bisschen Riefenstahl.
Ich weiss auch nicht, was es ist, aber ich weiss nur, ich habe schon wieder gewonnen.
Du hast gewonnen. Ja. Sehr gut.
Das war es.
Das war es.
Ich trage den Sieg davon und ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Falls ihr Filme habt oder Anregungen habt, was wir schauen sollen, so, schreibt es uns.
Genau, schreibt das der Tamara. Ich gebe schnell ihre Handynummer durch. 079. Nein.
078.
Glöckli drücken, abonnieren und uns gibt es demnächst wieder.
Wir freuen uns auf euch. Tschüss miteinander.